So, guten Morgen, ihr Lieben. Es ist mir eine Ehre und Freude zugleich, heute stellvertretend für unseren Pastor Marcel den Predigtdienst zu übernehmen. Und was liegt näher, als einmal darüber zu sprechen, in welcher Zeit leben wir? Ich dachte eigentlich, ich müsste heute nur zu Männern reden. Aber schön, dass auch ein paar Frauen da sind. Es gibt ein Thema, das heißt eigentlich Israel, die Gemeinde und die Welt in der Endzeit. Da hebt sich natürlich die Frage, sind wir schon in der Endzeit? Wenn ja, seit wann ungefähr? Es haben schon viele Prediger auch vor 100 oder 150 Jahren gesagt, wir sind in der Endzeit. Aber die Frage ist natürlich, wenn wir alle drei Bereiche betrachten, Israel, Gemeinde und die Welt, dann können wir an vielen Zeichen, die Jesus selbst gesagt hat, eigentlich erkennen, wo wir uns befinden. Und ganz wichtig ist Gottes Zeiger an der Welt in Ohr, und es ist Israel. Und deshalb möchte ich heute mal damit beginnen. Eigentlich brauche ich drei Predigten, um die drei Teile zu erklären. Aber bei den kurzen Predigtzeiten bei euch brauche ich immer pro Teil zwei Predigten, also sechs insgesamt. Sonst kommen wir einfach nicht durch. Ich will euch auch nicht allzu lange aufhalten. Meistens warten ja die Frauen schon vielleicht zu Hause in der Küche und die Kinder werden unruhig. Aber der Herr wird schon geben, dass wir da einigermaßen durchkommen. Es erhebt sich also wirklich die Frage, leben wir in der Endzeit und seit wann? Und wir machen da nur einen kurzen Blick in die Bibel, was Jesus gesagt hat in Matthäus Kapitel 24, ist euch vielleicht ja gut bekannt. Da waren die Jünger auf dem Ölberg und haben dann den Herrn gefragt, ganz deutlich, also Kapitel 24, Vers 3. Und sie sprachen zu ihm, als sie alleine waren mit ihm, wichtig, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen für dein Kommen sein und für das Ende der Welt. Und wir müssen dieses Kapitel, wo uns die ganze Endzeit dargestellt wird, eigentlich in zwei Teile unterteilen. Einmal in der Zeit vor der Entrückung, das sind die Verse 4 bis 14 und 32 bis 44. Und in den zweiten Teil für die Zeit nach der Entrückung, das ist ja auch Ende der Zeit, das sind dann die Verse 15 bis 31. Das alles detailliert zu erläutern, wie gesagt, da braucht man denn welchen. Also heute mache ich mal so eine Art Vorspann, damit wir das verstehen können. Und wie es dann weitergeht, ja, je nachdem, wie weit ich heute komme. Das sehen wir ja dann. Jahrelange Nachforschungen in der Schrift haben mich zu der Erkenntnis geführt, was ich kurz darstellen möchte. Ich denke, nochmal, wir dürfen keine Zeit und Stunde nennen, wann der Herr kommt. Das wäre völlig falsch. Nicht mal er selber weiß es, sondern nur der Vater allein. Aber er hat gesagt, ihr müsst die Zeichen der Zeit erkennen. Und wenn wir das mal betrachten, all diese Zeichen, die er hier genannt hat, dann leben wir in circa, nach meiner Meinung, 120 Jahren schon in der Endzeit. Und das erkennen wir daran, dass sich diese Zeichen, die er aufgeführt hat, einfach erfüllt haben oder noch im Erfüllungsprozess befinden. Und zwar alle Zeichen, die er genannt hat, außer dem letzten Zeichen, die Entrückung, die steht noch vor uns. Es sind insgesamt Warnungen, die er ausgesprochen hat. Und diese 12 Zeichen, die er angeführt hat, die hat er in 3 wesentliche Warnungen verpackt, die ausschließlich an die Gemeinde gerichtet sind. Es ist auch klar, er hat zu seinen Jüngern gesprochen, als sie mit ihm alleine waren. Also Matthäus 24 gilt jetzt nicht so grob gesagt für jeden, sondern vorrangig für die Gemeinde, für seine Jünger. Und er sprach zu seinen Jüngern und nicht zur Welt. Und deshalb wird die Welt diese Zeichen gar nicht verstehen. Und je mehr wir unsere Nachrichten angucken und in den Medien und das alles und die Politiker reden hören, dann merkt man, ja, die haben ja gar keine Ahnung von dem, was hier steht. Aber das liegt einfach daran, er hat nicht zur Welt, sondern zu seinen Jüngern gesprochen. Und es gibt viele Dinge, die im Kontext gar nicht erkannt werden. Und deshalb tappen einfach viele Leute Leute, die eigentlich Verantwortung für unser Volk tragen sollten, einfach in der Dunkelheit. Und das merken wir vor allen Dingen beim ersten Bereich Israel. Was da die Politiker von sich geben, ich sage manchmal nur, die Politiker quatschen, aber Gott hat das Sagen. Das ist der große Unterschied. Die 12 Zeichen, die der Herr genannt hat, das sind 4 Zeichen, die betreffen die Welt, 7 Zeichen betreffen die Gemeinde und ein einziges Zeichen, das letzte, ja, dort ist auf das Volk Israel ausgerichtet. Wenn wir also die Geschichte Israels nehmen, das muss ich ja jetzt nicht wiederholen, das kennt ihr bestimmt alles aus der Schrift, wie das angefangen hat und dass er aus dem Bereich der Götzendiener den Abraham herausgeholt hat und ihm gesagt, gehe in ein Land, das ich dir zeigen will. Und er hat ihm den Sohn Isaak verheißen. Nach langem Hin und Her, Warten und so weiter und so fort kam er dann endlich mal. Und er sagte in 5. Mose 7, Vers 6, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Also die Israeliten flohen dann vor einer Hungersnot, sind nach Ägypten gekommen und so weiter und so fort. Ich will jetzt da keine einzelnen Details aufführen, das kennt ihr ja. Es ging dann über Mose, dann bis zu dem König David und Salomo. Und das Volk Gottes erlebte immer wieder Kriegszeiten, Kriege, Gefangenschaften, aber Gottes Verheißungen und Prophetien durch von ihm eingesetzte Propheten haben sich immer wieder erfüllt. Das Volk Israel immer begleitet. Und so wie es der Prophet Jeremia vorausgesagt hatte, endete auch die Gefangenschaft in Babylon exakt nach 70 Jahren, nicht irgendwann, sondern wirklich exakt nach der Prophetie. Und sie sahen, dass eines Tages der Messias kommen würde, der Gesalbte, der Christus, also der Messias, der Erlöser, der die Menschen erlöst, und Jeshua kam. Und wenn man das mal betrachten würde, von der Zeit her, das ist ganz interessant, dann kann man genau sagen, Jeshua kam just in time. Es gibt nur einen einzigen Menschen, der diese Stellung des Messias erreichen konnte und kann, und das ist Jesus von Nazareth. Dann wurde 70 nach Christus der Tempel von den Römern zerstört und das jüdische Volk wurde, wie von Gott vorausgesagt, zerstreut. Unter alle Nationen zerstreut, heimatlos gemacht, in der Diaspora, fern von der alten Heimat, wurden sie ausgegrenzt, unterdrückt, verfolgt und getötet. Da könnte man sagen, was soll das eigentlich? Warum geht Gott mit seinem Volk so um? Aber auch da gibt es genügend Bibelstellen, die das belegen. Interessant ist, dass in der Geschichte der Menschheit einige Völker und Kulturen des alten Orients von der Weltbühne buchstäblich verschwunden sind. Die Assyrer, die Babylonier, die Philister, nicht die Juden. Obwohl wissenschaftlich bewiesen ist, dass ein Volk nach der Zerstreuung in andere Völker nach ca. 400 Jahren assimiliert ist und somit gar nicht mehr existiert, existiert das Volk Israel nach 2000 Jahren immer noch. Das ist Gottes Güte, Gottes Verheißung und seine einzigartige Treue zu seinem auserwählten Volk. Ich habe dir schon mal gesagt, öfters mal, von dem König Friedrich dem Großen von Preußen, da wird erzählt, dass er im 18. Jahrhundert einmal einen seiner engen Mitarbeiter, der sehr gläubig war, gefragt hat: Minister, sagen Sie mir einen einzigen Beweis für die Existenz Gottes. Und die Antwort war: die Juden, Majestät. Und damals waren die natürlich noch lange nicht so weit wie heute. Das jüdische Volk durchlief in den letzten 2000 Jahren viele Pogrome, die ich hier aus zeitlichen Gründen gar nicht aufzählen kann. Aber einen wichtigen Hinweis möchte ich an dieser Stelle trotzdem geben. Die Judenverfolgung Hitlers im Nazireich. Hier wurden 6 Millionen jüdische Menschen ermordet, vergast, verbrannt Und das war wohl der größte Völkermord in der Menschheitsgeschichte. Aber dies alles gehörte einfach zu den Erfüllungen biblischer Prophetie, weil kein Unglück auf der Welt geschieht, welches Gott nicht zulässt. Vorsicht, ich habe nicht gesagt, welches Gott macht, welches Gott nicht zulässt. Und gerade hierzu gibt es eine ganz interessante Bibelstelle im Propheten Hosea. Ich lese mal zwei Verse im Kapitel 2, die Verse 16 und 17. Ich will sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Ich will das Tal Achor zum Tor der Hoffnung machen. Und das selbst wird sie singen, wie zur Zeit ihrer Jugend, da sie aus Ägyptenland zog. Im Hebräischen heißt das Tal Achor Unglück oder Trübsal. Und das Tor zur Hoffnung, was kann man darunter verstehen? Gott machte dieses schreckliche Tal Achor, also diesen Holocaust, mit dieser Ermordung von 6 Millionen Juden, zum Tor der Hoffnung. Denn aus dem Holocaust heraus entstand letzten Endes die Heimstätte für das jüdische Volk nach 2000 Jahren. Auch dieses Wort hat sich buchstäblich erfüllt. Mark Twain war 1875 in diesem Gebiet Israel und es war nur Wüste. In Jerusalem haben 3000 Menschen gelebt, das war alles. Alles andere war Wüste und keiner hätte jemals gedacht, dass Gott wieder etwas aus dieser Gegend machen kann. Und in Jesaja 54 möchte ich mal drei Verse zitieren, 7, 8 und 10. Ich habe dich einen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Denn solche soll mir sein wie das Wasser Noahs, da ich schwor, dass die Wasser Noahs sollte nicht mehr über den Erdboden gehen. Also habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen noch dich schelten will. Denn es sollen wohl Berge hinweichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ihr lieben Geschwister, das sind göttliche Verheißungen, die für Israel unumstößlich sind, egal was die Welt sagt, egal was da gerade an Toben und Kriegen und Anschlägen alles passiert. Er hatte das Volk für einen Augenblick verlassen. Was ist bei Gott ein Augenblick, wenn man das mal so betrachtet? Das sind ja nicht nur Jahrhunderte, es sind fast 2000 Jahre. Einen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich wieder sammeln. Jetzt möchte ich mal den Begriff Aliyah einwerfen. Aliyah ist der hebräische Begriff für nach Jerusalem ziehen, hinaufziehen, nach Hause. Und die Juden haben über 2000 Jahre hinweg immer sich verabschiedet voneinander, nächstes Jahr in Jerusalem. Das war eine Aussage im Glauben, in der Hoffnung, hinaufziehen nach Jerusalem. Und das entstand, das ist historisch nachgewiesen, im Jahr 1903. Dieses Datum solltet ihr euch mal ganz gut merken, weil das Datum 1903 nicht nur für Israel, sondern auch für die Gemeinde und für die Welt ganz große Bedeutung hatte. Weshalb man sagen kann, nach meiner Meinung, wahrscheinlich sind wir seit diesen 120 Jahren ungefähr in der begonnenen Endzeit. 1903 ging die erste große Aliyah-Welle von Chisinau aus, Hauptstadt Moldawiens, wegen dort tobender Pogrome gegen die Juden. Es gab sehr, sehr viele Juden in diesem Bereich Moldawiens. Und heute, wenn man dahin geht, sind es nur noch ein paar wenige. Und da begann Gott mit seiner Heimführung seines Volkes in das Land, das er ihren Vätern gegeben hatte. Also dieses Datum merken wir uns mal, das brauchen wir auch noch in den anderen Predigten. Wie Gott schon die Zerstreuung des Volkes Israel 70 nach Christus vorausgesagt hat, so hat er auch die Rückführung prophezeit, und zwar am Ende der Zeit. Steht da ganz eindeutig geschrieben. Das kann man nachlesen in Jeremia 30 und 31. Unzählige Verheißungen gibt es für die Rückführung des Volkes am Ende der Zeit. Mehr als 100. Mehr als 100. Und da steht sogar drin, ich will und ich werde. Also das ist Chefsache im Himmel. Das macht Gott selber. 5. Mose 4. Ich lese mal ab Vers 27, drei Verse. Und der Herr wird euch zerstreuen unter die Völker und ihr werdet ein geringer Pöbel übrig sein unter den Heiden, darin euch der Herr treiben wird. Am Ende der Tage wirst du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehren und auf seine Stimme hören. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht vernichten, wird auch nicht vergessen den Bund, der er deinen Völkern geschworen hat. Und im Kapitel 30, Vers 3, dann wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, dahin dich der Herr, dein Gott, zerstreut hat. Also jetzt bräuchte ich mindestens über eine Stunde, um eine ganze Menge Bibelstellen über die Rückführung des Volkes Israels am Ende der Zeit darzulegen. Und da müssen wir erkennen, wo wir sind. Als die Jünger den Herrn gefragt haben, wann wird das alles geschehen? Tag und Stunde weiß man nicht, aber er hat gesagt, ihr müsst die Zeichen der Zeit erkennen. Und man sagt ja im Allgemeinen, auch in christlichen Kreisen, Israel ist der Zeiger an Gottes Weltenuhr. Und da ist was dran. Ich habe versucht, das einmal so darzustellen, damit man es verstehen kann. Das steht jetzt nicht in der Bibel, was ich sage, sondern das ist ein Beispiel, das ich bringe, um etwas besser zu verstehen. Wenn Gott tatsächlich im Jahr 1903 die Endzeit angepfiffen haben sollte, möchte ich es mal mit drei Zügen vergleichen. Der erste Zug Israel, der zweite Zug Gemeinde und der dritte Zug die Welt. Der Zug 1 Israel, das betrifft die Juden. Das Ziel, Rückführung in das Land, das er ihren Vätern gegeben hat. Also Ziel Israel, Jerusalem. Der Zug Gemeinde. Ziel, was? Entrückung, ja. Entrückung ist das Ziel für die wahre Gemeinde, für die Ekklesia, für die Herausgerufene. Und der dritte Zug, die Welt. Was passiert da? Abgrund Babylon. Aber ich wage zu behaupten, auch im dritten Zug, da wird man extra nochmal drauf kommen, gibt es eine Menge christliche Waggons. Eine Menge. Und da sitzen nicht nur einzelne Christen drin, sondern manche Gemeinden. Ich könnte genügend Beispiele aufzählen. Und das ist schlimm, ihr Lieben. Das ist die Verführung in der Endzeit. Und wir müssen darauf achten, dass der Teufel da nicht reinkommt durch die Tür in die Gemeinde. Das ist unsere Aufgabe. Das ist ganz arg wichtig. Die Verführung ist groß. Der Tag, also der Zug Israel, den Gott in der Endzeit angepfiffen hat, um sein Volk nach Hause zu fahren, das sehen wir ganz deutlich. Da können die Völker des Islam noch so toben und diesen Zug attackieren und versuchen, ihn zum Entgleisen zu bringen. Aber der Herr selbst schützt den Zug, damit er das Ziel erreicht. Und genauso greift er den Zug der Gemeinde an, weil er das Ziel hat, die Gemeinde aus der Spur zu bringen. Und da müssen wir aufpassen, wirklich aufpassen. Und da brauchen wir keine Diskussionen. Wir brauchen nur das Wort Gottes. Das ist die Wahrheit. Punkt. Ganz einfach. In Jeremia 30, im Vers 30 lesen wir, und Jakob wird zurückkehren und in Frieden leben und ruhig wohnen und niemand wird ihn mehr aufschrecken. Die Bibelstelle kennt natürlich der Teufel auch. Ist doch klar. Und Jakob wird zurückkehren. Ja, so weit sind wir ja schon ziemlich, wenn man mal sieht, wie viele da schon nach Israel gekommen sind. Aber sie werden in Frieden leben und ruhig wohnen. Ja, das ist noch Verheißung, aber noch kein Zustand. Und niemand wird sie aufschrecken, also wie das schon formuliert ist, wenn man an die Terroristen denkt, das sind schon Schreckensgespenste für Israel. Das sind wunderbare Verheißungen angesichts dessen, was wir in diesen Tagen erleben, gerade auch zu diesem Thema Israel. Wir haben die Hamas-Terroristen, die jüdischen Menschen aufgeschreckt. Wie? Von Ruhe und Frieden kann doch nicht mal die Rede sein. Aber es bleiben trotzdem Gottes Verheißungen. Und wenn wir das wissen und sehen, dann dürfen wir das auch auf unser Leben übertragen. Auch die Verheißungen, die er der Gemeinde gemacht hat, die er dir und mir gemacht hat, die wird er zu seiner Zeit erfüllen. Gottes Pläne sind im Prozess der Erfüllung in dieser Zeit. Ein wichtiger Satz, den ich mir erlaube zu sagen, sie sind einfach im Prozess der Erfüllung. Es sind noch viele Juden weltweit zerstreut, aber Gott will sein Volk zu Hause haben. Da gibt es eine Bibelstelle, die heißt, ich werde Fischer senden, um sie zu fischen. Und dann, ich werde Jäger senden, um sie zu jagen. Da könnte ich jetzt vieles erzählen drüber, auch aus eigenem Erleben, wie Gott viele Fischer gesandt hat. Christen aus England und so weiter und so fort, die nach Russland gegangen sind und haben dort gebetet, dass der eiserne Vorhang fällt. Die haben dort zu jüdischen Menschen gesprochen und sie gefischt, um nach Hause zu gehen. Und viele sind geblieben. Und dann ist die Zeit der Jäger schon angekommen. Ich habe das selber erlebt. Ich habe in Moldawien öfters gesprochen, auch in jüdischen Kreisen. Und da gab es dann so jüdische Geschäftsleute, ach, ich sorge für meine Kinder lieber hier und so. Und jetzt, vor einiger Zeit, habe ich dann eine Meldung gekriegt aus einer Gruppe von dort, die haben gesagt, Bruder Hartmut, hätten wir nur auf dich gehört, jetzt ist die Zeit der Jäger da. Es ist wirklich so, dass Gott einfach daran arbeitet. Und dieser Prozess muss fortgesetzt werden, egal was die Politiker dieser Welt diskutieren. In Jeremia 16 möchte ich zu diesem Endzeitzug auch noch etwas sagen, die Verse 14 bis 16. Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel geführt hat aus dem Lande der Mitternacht und aus allen Ländern, dahin er sie verstoßen hatte. Denn ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Siehe, ich will viel Fischer aussenden, spricht der Herr, die sollen sie fischen. Und danach will ich viel Jäger aussenden, die sollen sie fangen, auf den Bergen und auf den Hügeln und in allen Steinritzen. Und im Kapitel 32 steht, und ich werde sie in dieses Land pflanzen in Treue. Also wenn Gott was pflanzt, dann bleibt es da, dann darf es auch wachsen. Es gibt hunderte Bibelstellen, habe ich vorhin schon gesagt, die sagen, dass Gott selbst sein Volk nach Hause führt. Er hat die Heimführung Israels zur Chefsache gemacht. Und diese Chefsache Gottes betrifft die Juden, sein auserwähltes Volk, aber auch das Land, das sein Land ist, welches er den Vätern Israels gegeben hat. Und deshalb, weil Israel Gottes Land ist, kann es nicht geteilt werden, so wie es die Vereinten Nationen, die UNO, verlangen und in vielen christlichen Kreisen sogar noch anerkannt wird, dass das so sein müsste. Das ist ja total antibiblisch. Das Volk Israel ist von Gott selbst in Treue eingepflanzt in sein Land. Die Juden haben dort ein Dauerwohnrecht, das ist göttlich garantiert. Ich will es mal ein bisschen versuchen, juristisch zu erklären. Am Beispiel einer Eigentumswohnung. Jetzt bist du Eigentümer einer Eigentumswohnung. Und diese Eigentumswohnung hast du vermietet. Dann ist der Mieter der Besitzer dieser Wohnung. Juristisch. Er besitzt die Wohnung. Eigentümer bist du. Was wäre, wenn du diese Wohnung vermietet hast und dein Mieter würde durch einen Umbau ein Zimmer an den Eigentümer der Nachbarwohnung abgeben? Wie würdest du da reagieren? Ich sage, ja, ist mir egal. Nee. Und Gott sagt in 3. Mose 25, Vers 23, das Land ist mein. An vielen Stellen finden wir die Aussage, dass Israel Gottes Land ist, dass er den Israeliten zum Besitz gegeben hat. So steht es in der Schrift. Jeremia 30,3, denn siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das Gefängnis meines Volkes Israel und Juda wenden will, spricht der Herr, und will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe, dass sie es besitzen sollen. Also eindeutig, sie sind Mieter im Lande Gottes. Israel hat also das Land von Gott nur zum Besitz bekommen und kann deshalb nichts davon abgeben. Das Land ist Gottes Eigentum und deshalb kann die Welt von Israel auch gar nicht verlangen, Gebiete abzugeben, nur mal egal an wen, nach dem Motto Land für Frieden. Das ist doch die Politik der westlichen Welt. Was ist mit den Ministerpräsidenten Israels passiert, die Land abgegeben haben und weiteres Land abgeben wollten? Kennt ihr das? Ich sage euch nur zwei Beispiele. Und daran sieht man, dass Gott heilig ist. Yitzhak Rabin wurde im November 2015 erschossen. Er war einer der Architekten des Oslo-Abkommens. Er kündigte den Abzug der israelischen Truppen aus den Golanhöhen an und den Abzug aus dem sogenannten Westjordanland, was Judäa und Samaria ist. Also der Begriff, das müsst ihr euch immer merken, Westjordanland ist ein politischer Begriff der Welt. Und das ist die Fläche Judäa und Samaria, dort, wo unser Herr Jesus gelaufen ist, gewirkt hat und so weiter. Für mich gibt es kein Westjordanland. Es gibt nur Judäa und Samaria. Wir müssen biblisch treu bleiben. Und aus dem Gazastreifen wollte er auch schon abziehen. Was ist passiert? Er wurde erschossen. Später kam Ariel Sharon. Ariel Sharon galt als Hardliner und trieb die Siedlungspolitik voran, eigentlich sozusagen im Plan Gottes, bis er dann unter dem internationalen Druck im Jahr 2003 den als Sharon-Plan bekannten einseitigen Abzugsplan aus dem Gazastreifen und Teilen des Westjordanlandes, Judäa und Samaria, vorlegte und die Abkehr von der übrigen Siedlungspolitik einleitete. Er war wirklich ein Hardliner, auch im Militär vorher. Und als er Ministerpräsident wurde, hat er wirklich immer die Siedlungspolitik weiter betrieben im Sinne der Schrift. Aber dann kam der Druck von der Welt. Und dann wurden israelische Siedlungen gewaltsam geräumt und ganze Siedlungen zerstört. Das war eine Handlung gegen Gottes Plan, Israel am Ende der Zeit wieder in das Land zu pflanzen in Treue. Als Sharon dann weiteres Land Gottes an die Palästinenser abgeben wollte, im Sinne von Land gegen Frieden, erlitt er, und das ist ganz genau aufpassen, am Abend vor der Unterzeichnung dieses Vertrages einen Schlaganfall und konnte seinen Plan nicht mehr vollenden. Ihr Lieben, wir haben einen heiligen Gott. Fazit. Gottes Fokus in dieser Zeit ist, dass er selbst sein Volk zurückbringt in das Land, das er ihren Vätern zum Besitz gegeben hat. Gott ist egal, was die vielen Präsidenten auf der Welt sagen. Das betrifft ihn gar nicht. Ich sag's nochmal, die quatschen immer, aber Gott hat es sagen. Und ich kriege immer gewisse Ängste für Völker, deren Präsidenten sich gegen Israel aussprechen. Ich habe da mal eine Zusammenstellung gemacht vor einigen Jahren. Wenn ein Präsident eines Landes anti-israelische Stellungen bezogen hat, was dann kurz darauf entweder in dem Land oder gar bei seinem eigenen Besitz passiert ist. Ist ganz interessant, wie Gott einfach handelt. Dieser Endzeitzug Israel wird immer von den Feinden Israels angegriffen und soll zur Entgleisung gebracht werden. Der Feind will eben nicht, dass Israel in sein Shalom kommt. Shalom heißt Friede im Willen Gottes, wenn man es genau übersetzt. Er will nicht, dass Israel in Gottes Land eingepflanzt wird und bleibt. Und er will nicht, dass Israel auf Dauer im Frieden und in Sicherheit wohnen kann. Obwohl der Teufel ganz genau weiß, er kennt ja Gottes Wort genau, dass die Grenzen Israels sogar hinausgesteckt werden sollen in Gottes Plan, will er mit aller Macht die göttlichen Pläne verhindern. Und dazu benutzt er eben die verblendeten Staatsführer der Nationen und lässt immer mehr Druck auf die Regierung Israels ausüben. Und es gibt viele in Israel, auch in der israelischen Regierung, die einfach mehr auf die Welt hören und auf den Druck eingehen, anstatt ihrem großen Gott zu glauben. Irgendwann, und das sehen wir in Sacharja 12, kommt die Stunde, wo die ganze Welt gegen Israel zieht, die Nationen vereint, steht da. Und dann können sie nicht mehr anders. Und dann rufen sie zu ihrem Gott und dann wird er kommen und mit dem Hauch seines Mundes alles andere auslöschen. Der Teufel weiß genau, dass eine Zwei-Staaten-Lösung nicht in Gottes Plan existiert. Aber er benutzt diesen teuflischen Plan, um weitere Unruhe zu stiften und die Welt gegen Israel aufzubringen. Da kann man persönlich irgendeine Meinung haben, aber Gottes Sicht ist eben so. Und wir wissen ja, dass der Teufel vieles nachmacht. Ihr wisst, dass der Antichristus ein Kopie-Christus ist. Also das Wort Anti im Griechischen hat zwei Bedeutungen, einmal Kopie und einmal gegen. Es ist also, er wird als Kopie-Christus auftauchen, als Kopie-Erlöser, aber er ist gegen ihn. Und der Feind benutzt die UNO, auch das können wir dann im Teil 3, wenn wir über die Welt sprechen, ganz genau nachweisen, eine von Satan selbst über die Freimaurerloge ins Leben gerufene Organisation. Das ist wichtig, das zu wissen und zu erkennen. Denn genau hierzu könnte man einiges mit juristischer Beweiskraft aussagen im Rahmen der Darstellung des Endzeitzuges Babylon. Aber angesichts der begrenzten Zeit natürlich nicht heute, klar. Die UNO hat 193 Mitgliedstaaten. 193. Machen wir mal die Quersumme. Da kommt 13 raus. 13 ist nach der Bibel die Zahl der Rebellion gegen Gott. Sagt es uns was? Vielleicht? Die UNO hat der Teufel schon längst im Griff. Diese Staaten repräsentieren 99,44% der Weltbevölkerung. Und man beachte, dass bisher mehr als 70% aller Resolutionen der UNO gegen ein einziges Land gerichtet sind, gegen Israel. Ist das nicht sonderbar? Dieses kleine Völkchen. Der Zweck der einseitigen Verurteilungen ist es, den jüdischen Staat einfach zu dämonisieren. Das hat ein UN-Watch-Geschäftsführer namens Neuer mal ausgesprochen. Und Deutschland hat dabei auch oft mitgestimmt, manchmal sich enthalten. Das geht aus den Berichten hervor. Die neuesten UNO-Resolutionen in den letzten Jahren, zum Beispiel 2023 und auch 2025, da wurden die Terrorattacken der Hamas und die Geiselnahmen, Tötungen und Verschleppungen nicht verurteilt. Und die sofortige Freilassung der Geiseln auch nicht gefordert. Aber von Israel wird eine Waffenruhe verlangt und das Selbstverteidigungsrecht wird nicht einmal bekräftigt. Aber das sind eben Endzeitzeichen. Allein daran kann man deutlich erkennen, welcher Geist die Nationen steuert. Aber dies geschieht alles unter der Zulassung Gottes, denn sein Plan und Wille muss erfüllt werden. Da kann man später noch was dazu sagen. Und die internationalen Medien, ihr Lieben, die sind ja so oder so schon längst einseitig gegen Israel instrumentalisiert und beeinflussen ganze Völker und sogar mittlerweile auch die in den Schlaf geratene Christenheit, die leider durch Sünde völlig verblendet und nicht mehr fähig ist, Gottes Wille in dieser Zeit zu erkennen. Aber der Feind steht machtlos da, weil sich Gottes Verheißungen erfüllen müssen. Er ist Jahwe, der aktiv handelnde Gott Israels. In den vielen Berichten, die wir bekommen, direkt aus Israel, auch von vielen messianischen Gemeinden, die ja groß nicht in der Welt zerstreut werden, leider, da kann man sehr deutlich erkennen, wie Gott handelt. In den bisherigen Kriegen ist der Israel immer beigestanden und hat immer über Israel gewacht. Im Sinne von Psalm 121,4, siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Und Jesaja 31,5, wie ein Vogel schwebend sein Nest beschützt, so wird Jahwe, der allmächtige Gott, Jerusalem beschirmen, beschützen, erretten, schonen und befreien. Das ist ein ganzer Katalog von Punkten, was Gott gesagt hat. Auch in diesen Tagen dürfen wir sicher sein, dass der Herr Israel beisteht. Ich möchte da etwas zitieren, was ein muslimischer Imam aus Paris vor kurzem, Hassan Kalaguni heißt er, geschrieben hat vor einigen Wochen. Ich zitiere: Ich muss zugeben, ich glaube an Religionen und an Wunder. Aber dieses Volk, das Volk Israel, hat etwas an sich, das sich wahrhaftig wie ein lebendiges Wunder anfühlt. Ein Volk, das die Pharaonen vor 3000 Jahren auszulöschen versuchten und scheiterten. Ein Volk, das die Babylonier vor 2500 Jahren zu zerstören versuchten und scheiterten. Ein Volk, das die Römer vor 2000 Jahren vernichten wollten und scheiterten. Ein Volk, das die Nazis vor 80 Jahren auszurotten versuchten und nicht auslöschen konnten. Ein Volk, das die Araber in 5 Kriegen von der Landkarte tilgen wollten und scheiterten. Dieses Volk ist zahlenmäßig klein, besitzt aber eine einzigartige Stärke, einen göttlichen Segen. Wohin es auch geht, es ist erfolgreich in Finanzen, Handel, Wissenschaft, Philosophie, Literatur und so weiter. Ein Wüstenland verwandelten sie in ein Paradies, ohne Öl und Gas, aber mit Freiheit, Demokratie, Intelligenz und Willenskraft. Dieses Volk schenkte der Welt Einstein, Newton, Kafka, Nietzsche und so weiter und viele andere, die die Menschheit geprägt haben. Es gibt einfach Realitäten, die weder Vernunft noch Logik erklären können. Es gibt nur ein Wort dafür, Wunder. Und das sagt ein muslimischer Imam. Seit 2,5 Jahren kämpft dieses Volk an 5 Fronten. Sie sagten, Israel ermüde, es stünde kurz vor dem Zusammenbruch, doch wieder einmal überraschte es die Welt, indem es eine neue Front gegen einen iranischen Feind eröffnet, den viele, selbst arabische Regime, fürchten. Wahrlich, ich kann sie nur mit dem einen Wort beschreiben, das Wundervolk. Und es kann nur ein Wundervolk sein, wenn der große Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs dahinter steht und sich zu seinem Wort auch bekennt. Jeremia 1,19, ich zitiere, und sie werden gegen dich streiten, aber dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Das ist wohl ein ganz schwieriger Text in der heutigen Situation. Aber dennoch proklamieren wir als wahre Jünger Jeschuas die Verheißungen Gottes. An einem gewissen Tag wird der Herr sagen, jetzt ist genug. Meinen Namen habt ihr mit Füßen getreten. Mein Volk habt ihr ermordet, gegeißelt, vergewaltigt, gefoltert und sogar die Menschen und Babys entführt. Damit habt ihr meinen Augapfel Israel angetastet. Israel ist nach Sacharja 2, Vers 12, der Augapfel Gottes. Natürlich beobachten wir die Nationen, wie sie jetzt weltweit pro-palästinensische Demonstrationen machen, wie sie die Hamas und deren Terrorattacken sogar verherrlichen und Israel der Besatzung Palästinas beschuldigen und behaupten, das Land Israel gehöre dem palästinensischen Volk. Welchem Volk? Gibt es dieses Volk? Und da war es nur eine Erfindung von Yasser Arafat. Ich möchte diese Frage auch noch in diesem Zusammenhang mal kurz beantworten. Von 1516 bis 1918 war das sogenannte Gebiet Palästina Teil des Osmanischen Reiches. Im 19. Jahrhundert griffen Historiker im Westen immer häufiger auf die Bezeichnung Palästina zurück. Und so erlebte der Zionismus unter Theodor Herzl eine neue Geburt. Er sagte den historischen Satz: Palästina ist unsere unvergessliche historische Heimat. Erst nach Ende des Ersten Weltkrieges wurde die Region aufgeteilt. Das Völkerbundmandat für Palästina war ein Mandat des Völkerbundes, das nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg 1920 an die Engländer übertragen wurde. Bis dahin wurden auch eingewanderte jüdische Menschen Palästinenser genannt, weil sie eben nach Palästina eingewandert sind. Und so hieß die heutige Zeitung Jerusalem Post damals noch Palästina Post. Das sind einfach geschichtliche Fakten. Das Adjektiv palästinisch bezieht sich in der Regel auf das antike Palästina, so zum Beispiel der Begriff palästinische Juden. Das Wort palästinisch hingegen kam erst Mitte der 1960er Jahre als Bezeichnung der heutigen arabischen Bevölkerung von Ostjerusalem, Gazastreifen und Westjordanland, also Judäa und Samaria, auf. Es ist übrigens wissenschaftlich, und das ist auch ganz interessant, nachgewiesen, aber das sagt keiner in der Öffentlichkeit, denn wenn man das in der Öffentlichkeit sagt, dann wird man ja schon angegriffen, aber es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass es in Wirklichkeit überhaupt kein palästinensisches Volk gibt, weil die wissenschaftlichen Beurteilungskriterien, um ein Volk überhaupt ein Volk nennen zu dürfen, nicht an einem einzigen Punkt hier zutreffen. Ein Politikwissenschaftler, der übrigens auch im Deutschen Bundestag berät, hat dies in einer ganz diffizilen Ausarbeitung nachgewiesen, die jedoch aus politischen Gründen von der Universität nicht veröffentlicht wurde. Wer dieses Thema anfasst, erlebt die Angriffe der gesamten islamischen Welt gegen sich. Aber bereits der letzte Schah von Persien, Reza Pahlavi, erklärte schon vor 50 Jahren, dass es kein palästinensisches Volk gäbe, dies sei nur Flüchtlinge aus verschiedenen arabischen Ländern. Er erklärte in seinem Interview, die Palästinenser sind staatenlos und können nicht beweisen, woher sie kommen. Israel hingegen hat einen historischen Hintergrund in diesem Land. Ende des Zitats. Wir wissen, wenn wir die Politik kennen, dass Yasser Arafat 1967 die Palästinenser über die PLO-Gründung Palästinensische Befreiungsorganisation zu einem Volk erklärt hat und ihnen eine Hoffnung auf eine eigenständige palästinensische Nation und einen Staat geben wollte. Warum denn? Wisst ihr, der Teufel macht doch alles nach, das wissen wir doch. Und was Gott Abraham, Isaak und Jakob versprochen hatte, nämlich sie in das Land zurückzuführen, das er seinen Vätern gegeben hat, dazu hat Arafat benutzt die ganze Welt und diese Lügengeschichte übernommen. Und die Politik der UNO kann und will das jetzt nicht mehr ändern. So viel zur Politik. Mehr muss ich jetzt nicht mehr sagen. Ich hoffe, wir verstehen das. Also stellen wir fest, es ist der Wille und Plan Gottes zur Heimführung seines auserwählten Volkes. Von vielen Seiten wird es torpediert. Der Teufel bringt alles auf, um die Feinde Israels zu mobilisieren und den Endzeitzug Israel, der nach Hause fährt, zu stoppen oder zur Entgleisung zu bringen. Juden sollen nicht einwandern in Israel. Das Land soll aufgeteilt werden. Das Land soll abgegeben werden für Frieden, was nie funktioniert hat und auch nicht funktionieren wird. Keinen Siedlungsbau in Judäa und Samaria, gerade diesem Kerngebiet unseres Herrn Jesu. Und so verlangt auch die Welt eine Zwei-Staaten-Lösung. Aber wir halten fest, nochmal, die Politiker reden, aber Gott hat das Sagen. Ein großer Teil der islamischen Welt, voran Iran, wollen Israel zerstören und die Juden ins Meer jagen. Die Situation in Israel wird, je weiter wir in der Endzeit fortschreiten, immer schlimmer und unerträglicher. Aber Israel hat einen großen, aktiv handelnden Gott, der Israel beschützt. lest einmal zu Hause die ganzen Bibelstellen durch. Gott ist die Hilfe Israels in allen Zeiten, 5. Mose 33. Er vertreibt den Feind und befiehlt seinem Volk, vertilge. Wir müssen wissen, wie Gott über die Feinde Israels denkt und sein Volk zum Handeln anweist. Das sollte uns einmal tief zu Herzen gehen, nicht das, was die Politiker sagen. Und das in Verbindung mit dem Brief des Apostel Paulus an die Römer 12,19: Ich will vergelten, spricht der Herr. Lassen wir Gott handeln. Im Prophet Zephania gibt es sogar eine Bibelstelle bezüglich der Region Gaza. Ob diese Prophetie in die heutige Zeit gegeben ist oder nicht, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber Gaza soll unbewohnt werden, steht da geschrieben. Und was sehen wir heute auf den Bildschirmen? Genau das. Gaza wird verlassen sein und Ekron entwurzelt. Philisterland, ich richte dich zugrunde, dass dir kein Bewohner mehr bleibt. Zephania 2, Vers 4. Sollte Gott hierzu unter Umständen, ich formuliere vorsichtig, das israelische Militär benutzen, wie zu alttestamentlichen Zeiten gegen die Feinde Israels, dann werden die Völker toben, die ja jetzt schon toben. Aber Gott sitzt im Regiment und hat Israel in seiner Hand. Und genauso will er die Gemeinde regieren und die Gemeinde in der Hand haben, um dieses Ziel der Entrückung zu erreichen. Als Gemeinde haben wir auch eine Aufgabe an Israel, gerade in dieser Endzeit. Wir sollten für Israel beten in dieser Zeit, so wie wir es lesen im Psalm 83. Bleibe nicht stille, o Gott, schweige nicht und halte nicht inne. Denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Die dich hassen, ist der Islam, erheben das Haupt, das sind die pro-palästinensischen und anti-israelischen Demos. Sie machen listige Anschläge, Klammer auf Hamas, wieder dein Volk und verabreden sich wieder deine Schutzbefohlenen. Sie sprechen, wie der Iran, kommt und lasset uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass sie nicht mehr gedacht werden des Namens Israel. Denn sie haben sich beraten und miteinander vereinigt, Klammer UNO, und einen Bund widerlich gemacht. Wie sieht man da, dass sich allein das, was im Psalm 83 geschrieben steht, genau in der heutigen Zeit Wort für Wort erfüllt? Haben wir nicht einen großen Gott, der wirklich zu seinen Voraussagen steht? Und dann folgt in jenem Vers ein ganz echter Bezug auf die heutige Situation. Ich habe das schon mal gesagt hier im Rahmen eines kurzen Zeugnisses. Im Alten Testament steht der Begriff Nozrim. Und Gott hatte gesagt, ich will Wächter bestellen auf Jerusalems Mauern. Und wenn dort an zwei Stellen in der Bibel Nozrim steht, dann ist es das moderne Schimpfwort für Christen. Also sollen Christen dort stehen und beten, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nimmer stillschweigen, bis das Jerusalem zugerichtet und gesetzt werde zum Lobe auf Erden. Ihr lieben Geschwister, es ist in unserer Zeit wichtig, die Situation der Weltgeschichte an seinem Volk Israel richtig zu erkennen und für Gottes Plan einzustehen. Ich kann ansonsten zur Rolle der Gemeinde in der Endzeit heute nicht viel sagen, jetzt machen wir dann extra. Die Endzeitgemeinde sitzt nach Gottes Plan, wie ich vorhin gesagt habe, in einem anderen Zug und hat ein anderes Ziel. Aber als Jeschua-gläubige Jünger Jesu ist es unsere Aufgabe, an der Seite Israels zu stehen. Es ist manchmal schwierig in der heutigen Zeit, sich damit zu outen. Das macht vielleicht auch unsere Politik manchmal teilweise. Wir müssen für Israel und die Endzeitgemeinde aber ins Gebet gehen und zu Gott flehen, dass er nicht schweigen soll und stille sein und in seinen Ausführungen nicht innehalten, egal was die Welt sagt. Wir müssen zu Gottes Plan stehen. Jetzt möchte ich noch mal einen Sprung nach Matthäus 24 machen. Wenn wir dort die Endzeitzeichen sehen, die Jesus genannt hat, dann möchte ich da mal die Mahnung zur Wachsamkeit lehren, so hat es der Luther überschrieben, ab Vers 32, ich lese mal. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr dies alles seht, so wisst ihr, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohn. Denn sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, tranken, heirateten, ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche ging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle hin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohn. Wenn wir den Feigenbaum hier einmal betrachten, dann möchte ich mal versuchen, das so zu erklären. In der Bibel wird an vielen Stellen Israel als Feigenbaum bezeichnet. Was ist ein Feigenbaum? Ein Feigenbaum hat keinen Stamm. Da kommen die Äste gleich aus dem Boden. Gleich aus dem Boden kommen sie. Und jetzt steht hier, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige saftig werden und die Blätter treiben, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Und ebenso, auch wenn ihr das alles seht. Wenn wir die Weltkarte einmal nehmen, eine ganz große, wo die ganze Welt drauf ist, die gibt es ja so breite, und wir setzen da in Jerusalem an und ziehen mal Striche, wo Gott sein Volk hin zerstreut hat, in alle Welt, dann ergibt sich komischerweise das Bild eines Feigenbaums. Genau so. Und jetzt sagen wir, die Zweige werden wieder saftig. Nach fast 2000 Jahren hat Gott angefangen, sein Volk wieder nach Hause zu führen. Jetzt betrachten wir diese Zweige, dann kommen ganz langsam zurück. Und jetzt werden die Zweige wieder saftig. Und dann steht, und dann wird er Blätter treiben. Was könnte das sein? Ich denke, vielleicht die Staatsgründung Israels 1948. Jetzt ist Israel wieder da. Die Zweige sind saftig geworden, der Baum hat Blätter gewonnen. Und da steht, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Und da steht, diese Generation wird nicht vergehen. Jetzt prüfen wir anhand der Schrift, was ist eine biblische Generation? Und da gibt es zwei Aussagen. Einmal 80 Jahre und einmal 100 Jahre. Ich will nicht spekulieren, aber wenn wir 1948 sagen, das könnte das Datum sein, wo Gott festgestellt hat, jetzt ist der Feigenbaum Israel wieder da und Blätter sind gewonnen, plus 80 oder 100 Jahre, da könnte das Ende sein. Wenn man diesem Gedanken ein bisschen nachgeht, dann müsste man deutlich sagen, oh Leute, wir müssen wirklich darauf achten, dass wir in dieser Zeit so leben, dass wenn der Herr kommt, dass wir bereit sind. Er wird handeln. Und er hat in vielen Dingen wirklich just in time gehandelt. Wir müssen einfach Israel betrachten, wir müssen die Gemeinde betrachten und wir müssen die Welt betrachten. Fordert von Gott, dass er nicht schweigt, sondern seinen Plan umsetzt. Und er setzt seinen Plan um nach seinem Willen, nicht nach unseren Vorstellungen. Und Gottes Fokus in dieser Endzeit liegt eindeutig auf Israel und auf seiner Gemeinde, nicht auf der Welt. Wenn wir an Mission denken, dann haben wir vielleicht nicht mehr viel Zeit, um noch viele Menschen zu Christus zu führen. Und wenn wir an die Entrückung denken, haben wir vielleicht nicht mehr viel Zeit, um uns auf dem Weg der Heiligung, dem Lamme nach, vorbereiten zu lassen für diesen großen Tag. Und deshalb sollten wir im Licht des Wortes Gottes und unter der Führung des Heiligen Geistes uns prüfen, unsere Gebetspraxis prüfen, uns prüfen, wo stehen wir, sind wir an der richtigen Stelle in allen unseren Entscheidungen. Meine Empfehlung kann nur sein, am Schluss dieser Predigt, verstehe es, wer es verstehen mag. Und lasst euch berufen in diesen Weg hinein und vergesst dabei nicht zu beobachten, wie Gott in der Welt arbeitet, wie er mit Israel arbeitet und wie er einfach ein Ziel uns gesetzt hat. Und seid ganz vorsichtig, dass wir nicht etwas in die Gemeinde hereinlassen. Der Prediger Nathanael vor kurzem hat es so wunderbar dargestellt mit Sodom, nicht einmal in die Nähe von Sodom zu gehen. Und wie viel ist heute schon in vielen Gemeinden eingekehrt von der Welt? Es gibt Gemeinden, da ist die Welt zu Hause und nicht der Heilige Geist. Aber da müssen wir vielleicht nochmal extra drüber reden. Der Herr segne euch, das zu verstehen. Amen.